Ich bin so froh, dass Gott mich kennt und dass er mich trotzdem liebt. Es ist so eine wunderschöne, so eine, aber auch gleichzeitig unbegreifliche Wahrheit, dass wir eigentlich innehalten können und einfach Gott dafür danken können. Manchmal ist es so, dass wir von uns selbst überrascht sind, wozu wir fähig sind. Und ich finde es so interessant oder auch vielleicht so bewegend, dass, wenn man darüber nachdenkt, dass am Freitag wir Beerdigung gefeiert haben, dass ein Mensch, ein Bruder, nach Hause gekommen ist, das Ziel erreicht hat. Und gleichzeitig, nur ein paar Tage später, stehen wir heute hier und geben anderen Brüdern eine Aufgabe. Sie sind noch hier, oder sie sind hier, und es gibt noch viel zu tun. Zu Beginn der Planung, da sagte Henry zu mir, nee, soll kein besonderer Gottesdienst, ganz normal, und dann so am Ende, quasi im Mitteilungsteil, machen wir die Einsegnung. Es wird heute doch ein bisschen anders ablaufen. Es ist schon für uns ein besonderer Gottesdienst. Wir möchten heute Henry Heide als Ältesten in unserer Ortsgemeinde einsetzen. Wir möchten Henry vor Gott stellen und von der Gemeinde damit beauftragen, dass er die Gemeinde belehrt, dass er die Gemeinde vor falscher Lehre schützt und dass er die Gemeinde leitet und für die Gemeinde sorgt, wie ein Hirte sich um Schafe kümmert. Wir möchten Albert Musalf heute als Diakon für unsere Ortsgemeinde einsetzen. Wir möchten auch ihn vor Gott stellen und von der Gemeinde aus beauftragen, dass er sich für die praktischen und materiellen Bedürfnisse der Gemeinde und der Geschwister sorgt. Dass er bei uns in der Gemeinde den praktischen Hilfsdienst ausübt. Und deswegen ist es heute schon etwas ganz Besonderes. Und die Reihen sind bis hinten voll. Auch das sagt mir, dass es heute ein besonderer Gottesdienst ist. Und in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst musste ich an einen Mann denken und ich habe mich mit Albert nicht abgesprochen und das passt perfekt. Dieser Mann, der hat es geahnt und deswegen fand er das nicht gut und hat sich mit Händen und Füßen versucht zu wehren. Aber wenn er das nicht nur geahnt, sondern gewusst hätte, was auf ihn zukommt, ich glaube, er hätte sich noch mehr gewehrt. Ich muss dann an diesen Mann denken, der eine Aufgabe bekommen hat, die ihm gefühlt viel zu groß erschien, für die er nicht vorbereitet war. Und er hat sich so dagegen gewehrt, diese Aufgabe anzunehmen, dass Gott zornig über ihn wurde. Gott wurde zornig über ihn, weil er nicht direkt gesagt hat, Gott, ja, ich mach das. Diese Aufgabe, die er bekommen hat, schien ihm zu groß. Und hätte er wirklich gewusst, wie schwer diese Aufgabe wird, ich glaube, er wäre weggelaufen. Aber ich möchte heute dann mit euch darauf schauen, wie dieser Mann Gottes, auf die Herausforderungen und Probleme reagiert hat. Was er getan hat in dieser Zeit, wo es so herausfordernd war. Und damit wir das tun können, müssen wir mit euch zusammen ins Alte Testament gehen, ins zweite Buch Mose. Im zweiten Buch Mose ist es so, dass das Volk Israel ist durch das Schilfmeer gezogen. Es ist ein Wunder passiert, das Schilfmeer hat sich geteilt, sie sind trockenen Fußes durchgegangen. Mose streckt den Stab wieder aus, das Meer kommt wieder zurück und die Feinde gehen unter. Die Ägypter sterben, kommen um in den Fluten. Sie loben Gott, wir können das auch nachlesen in 2. Mose, das Dankeslied. Sie loben Gott, sie singen, sie tanzen, sie freuen sich. Sie haben Gottes Allmacht und Größe erlebt. Und dann brechen sie auf diesem Weg ins verheißene Land. Und in der Bibel können wir lesen, dass sie danach, nachdem sie aufgebrochen sind, 3 Tage unterwegs waren. 3 Tage. Also es ist von Freitag bis heute. Und sie kommen dann an eine Stelle, die heißt Mara. Und in Mara wollen sie was trinken, dort gibt es Wasser, sie wollen was trinken, sie probieren es und es ist nicht trinkbar. Das Wasser ist bitter. Das Volk murrt, Mose schreit zu Gott, Gott zeigt ihm ein Stück Holz, er wirft dieses Holz ins Wasser. Ein Wunder passiert, das Wasser ist süß und wieder trinkbar. Das Volk Israel zieht weiter. Sie ziehen über Elim, wo es sehr schön ist, nach Sin. Und in Sin murrt das Volk wieder. Sie gehen zu Mose und sagen: Mose, wären wir doch in Ägypten gestorben. Wären wir doch in Ägypten gestorben und nicht hier in der Wüste. In Ägypten hatten wir volle Fleischkrüge. Wir hatten Brot, so viel, wie viel wir wollten. Und dann sagen die zu Mose: Ihr habt uns in die Wüste geführt, um uns alle verhungern zu lassen. Das ist euer Motiv. Was macht Gott? Gott schenkt ihnen Brot und Fleisch, Manna und Wachteln. Einige Zeit später ziehen sie weiter nach Rephidim. Und dort gibt es wieder nichts zu trinken. Das Volk beschwert sich wieder bei Mose. Das Volk beschwert sich nicht nur, sondern sie sind auch richtig sauer. Sie gehen zu Mose und sagen zu ihm: Du hast uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen. Mose, du willst nicht nur uns umbringen hier in dieser Wüste, nein, du willst, dass unsere Kinder und unser Vieh sterben, weil du uns nichts zu trinken gibst. Und an dieser Stelle in 2. Mose 17, da steht wieder, dass Mose zu Gott schreit. Gott greift ein und sagt Mose, dass er mit einem Stab gegen den Felsen schlagen soll. Mose schlägt gegen diesen Felsen und es kommt Wasser aus diesem Felsen. Und gefühlt habe ich euch jetzt sehr, sehr, sehr viel erzählt. Wisst ihr, in welchem Zeitraum all das passiert ist? In 3 Monaten. Es sind nur 3 Monate vergangen. Das alles passierte in den ersten 3 Monaten der Wüstenwanderung, können wir nachlesen in 2. Mose 19,1. Und ich glaube, spätestens nach 3 Monaten steht Mose vor Gott und realisiert: Gott, ich weiß, warum ich das nicht wollte. Mose realisiert spätestens jetzt, dass die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, viel zu groß ist scheinbar. Und in dieser Situation oder nach diesen Ereignissen spricht Gott zu Mose. Und Gott schließt hier einen Bund mit dem Volk Israel am Berg Sinai. Und Gott sagt dem Volk ganz, ganz klar: Wenn ihr mir gehorchen werdet, wenn ihr das tun werdet, was ich euch sage, dann werde ich euch segnen. Ich werde euch segnen. Ihr werdet es gut haben. Kapitel 19. Und dann sagt das Volk zu Gott 3-mal: Alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Das Volk ist ein bisschen schneller als Mose bei der Aufgabe. Gott legt ihnen das vor und das Volk sagt 3-mal: alles, was du gesagt hast, das wollen wir tun. Und Gott sagt in diesem Zusammenhang 3-mal: Mach dir keine Götter. Bete keine Götzen an. Ich alleine bin Gott und nur ich möchte angebetet werden. Und am Ende ist es so, dass Gott ganz direkt mit dem Volk Israel spricht. Das Volk Israel kommt zu diesem Berg und sie hören Gottes Stimme. Gott spricht direkt 1:1 zu seinem Volk. Und dort können wir lesen, dass es für das Volk furchterregend ist. Sie haben Angst. Sie haben nicht nur ein bisschen Angst, nein, sie haben Angst um ihr Leben. Aber Gott hatte ein Ziel damit, dass er direkt mit dem Volk gesprochen hat. Das lesen wir ins 2. Mose 20:20. Dort lesen wir: Damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Dem Volk Israel sollte die Furcht vor Gott vor Augen sein, damit ihr nicht sündigt. Das Volk Israel sollte verstehen und begreifen, wer Gott ist. Und danach ruft Gott Mose auf den Berg. Mose soll auf den Berg kommen, damit Gott ihm die Gesetzestafeln gibt, wo die Gebote von Gottes Hand selbst geschrieben eingraviert sind. Und wisst ihr, wie lange Mose auf diesem Berg war? Schätzungen? 40 Tage und 40 Nächte. Das ist schon eine sehr lange Zeit. 40 Tage und 40 Nächte. Und dem Volk dauert das irgendwie zu lange und die gehen zu Aaron und sagen: Ja, dieser Mann Mose, der da auf dem Berg ist, der ist irgendwie schon so lange weg. Weißt du was, mach uns Götter, die uns vorangehen. Aaron hört auf das Volk, sammelt ihren Schmuck ein, das Gold, und er erschafft oder kreiert das goldene Kalb. Das Volk Israel feiert ein Fest und betet dieses goldene Kalb an. Warum erzähle ich das Ganze so im Voraus? Es ist eine riesige Aufgabe, die Mose hatte. Es ist eine gefühlt unmögliche Aufgabe. Und Gott steht oben in Gemeinschaft mit Mose und sagt zu Mose: Hey, Mose, das Volk da unten begibt sich in Schwierigkeiten. Die haben ein Riesenproblem. Das Volk da unten, das ist schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen gesagt habe. Ich habe denen gesagt, betet keine Götter an. Und was machen die? Genau das. Sie beten ein gegossenes Kalb an und verehren dieses Kalb als ein Gott. Gott wird zornig und sagt, ich möchte dieses Volk vernichten und aus dir, Mose, ein Volk machen. Mose geht darauf nicht ein. Mose bittet vielmehr für das Volk. Und erinnert Gott an seine Zusagen, die er dem Volk gegeben hat. Und dann ist es interessant, Mose geht diesen Berg runter und dann hört er das Volk und dann sieht er das Volk. Und was passiert dann? Ja? Genau, völlig kontrolliert lässt er die so fallen und die gehen kaputt. Ne? Mose ist zornig, Mose ist sauer. Und ich habe mir überlegt, was hätte Mose gesagt, wenn er schon auf dem Berg gesehen hätte, was die da oben machen? Mose ist richtig zornig, zerschmettert die von Gottes Hand geschriebenen Tafeln unten am Berg. Er geht hin, er zerstört dieses goldene Kalb, er schmilzt es ein, er zermalmt es, gießt es aufs Wasser und gibt dem Volk Israel dieses Wasser zu trinken. 3 Tage später, oder 2 Tage später, wissen die Israeliten, wo das gelandet ist, was sie angebetet haben, welchen Wert es hatte. Gott straft dieses Volk und 3000 Männer sterben an diesem Tag. Und am folgenden Tag geht Mose wieder hoch auf diesen Berg, hoch in die Gegenwart Gottes und sagt zu Gott: Gott, vergib ihnen, was sie getan haben. Vergib ihnen ihre Sünde. Er bittet für das Volk und er bietet Gott sogar an, dass er selbst die Strafe dafür trägt. Gott spricht zu Mose und sagt zu ihm: Hey, ich werde mit euch gehen. Ich werde euch aber einen Engel mitschicken. Ich selbst werde nicht mehr mit euch gehen. Ich verspreche euch, ich gebe euch einen Engel mit, der wird euch bewahren, der wird euch beschützen, ihr werdet ans Ziel kommen, ihr werdet ins verheißene Land kommen, aber ich werde nicht in eurer Mitte sein. Und das Volk sagt: Herr, über Mose zu Gott, sei doch in unserer Mitte. Und Gott sagt: Wenn ich in eurer Mitte wäre, ihr wärt alle tot. Euer Verhalten, euer Zustand ist so ungöttlich, dass ich euch vernichten würde, wenn ich in eurer Mitte wäre. Ihr überlebt es nicht. Und so geht Mose hin in das Volk Israel, nimmt ein Zelt, bringt es aus dieses Lager raus, stellt es weit weg und begegnet dort Gott. Außerhalb des Lagers, ganz weit weg von dem Volk Israel. Gott kommt zu diesem Zelt, um mit Mose zu reden. Es wird Zelt der Begegnung genannt. Und dort spricht Gott mit Mose. Und ich bin begeistert an der Bibel, dass wir dieses Gespräch von Mose mit Gott mithören dürfen. Und dort redet Gott mit Mose. Und wir lesen in 2. Mose 33, 11, die erste Hälfte. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose, also er, kehrte wieder ins Lager zurück. In den Herausforderungen, die Mose hatte, in diesen Herausforderungen, die Aufgabe, die er hatte, so mit sich bringt, spricht Mose zu Gott. Und er redet nicht einfach nur so mit Gott, nein. Er redet so, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Es ist eine tiefe Beziehung, die er hat. Und die Bibel verrät uns den Inhalt des Gesprächs. Und dieser Inhalt zeigt viel von dem auf, wie Mose war. Ich kann es nicht lesen, ich hoffe, ihr könnt es lesen. 2. Mose 33, ab Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er, der Herr, sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich, Mose, zur Ruhe führen? Und er, also Mose, sprach zu Gott: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Ich danke dir, dass du mich kennst. Gott sagt zu Mose: Ich kenne dich mit Namen. Es ist eine tiefe und innige Beziehung, die Gott und Mose hier haben. Und Mose knüpft zu Beginn dieses Gesprächs daran an das, was Gott gesagt hat, wo Gott gesagt hat: Ich schicke dir einen Engel und der geht dann mit und der wird dich bewahren. Gott hat zu Beginn des Kapitels versprochen, dass Gott alle Völker aus dem Weg räumen wird, die sich diesem Volk Israel in den Weg stellen werden. Es wird keine Niederlage geben, sondern sie werden siegreich bis ans Ziel gehen, bis ins verheißene Land. Gott verspricht Mose: Du wirst in das verheißene Land kommen, in das Land, in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber ich selbst gehe nicht mit. Und dann habe ich so überlegt, was spricht dagegen? Gott hätte sein Versprechen gegenüber dem Volk Israel erfüllt: Dieses Volk Israel kommt in das gelobte Land. Mose hat seinen Job erledigt. Der wahrscheinlich schwierigste Job, den es zu der damaligen Zeit gibt, mit Bravour gemeistert, weil er hat das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten in das gelobte Land geführt. Job erledigt, Job abgearbeitet. Mose würde als Führer in die Geschichte eingehen, der mit Weisheit für das gesamte Volk gesorgt hat und dieses Volk in dieses gelobte Land geführt hat. Er hätte sein Volk, er hätte seine Geschwister, er hätte seine Familie in ein Zuhause geführt, wo Frieden ist. Er hätte seine Geschwister, seine Brüder, seine Schwestern mit allem Nötigen versorgt. Es gibt nur einen kleinen Haken oder einen Nachteil: Gott geht halt nicht mit. Es ist interessant, dass Mose sich so bei Gott beschwert. Da stellt Gott ihm eine Frage. Und diese Frage für mich zeigt ganz klar, dass Gott weiß, was Mose möchte. Gott fragt ihn: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Gott weiß, was Mose braucht, damit er zur Ruhe geführt wird. Oder anders gesagt, Gott weiß, was Mose braucht, damit er tiefen Frieden hat, damit er ruhig werden kann in seiner Aufgabe und damit er Sicherheit hat. Gott fragt ihn: Soll ich mitgehen? Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Anwesenheit Gottes. Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern in der Anwesenheit Gottes. Sicherheit besteht nicht in der Abwesenheit von Problemen oder in der Abwesenheit von Sorgen, sondern Sicherheit besteht in der Anwesenheit Gottes. Und Mose sagt hier diesen Satz, den ich auch hervorgehoben habe: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns von hierher nicht hinauf. Und ich finde selbst diese Antwort von Mose sehr demütig. Ich würde vielleicht sagen: Gott, wenn du nicht mitgehst, dann hau ich ab. Oder wenn du nicht mitgehst, ich mache das nicht weiter. Wenn du zurückziehst, ziehe ich auch zurück. Mose wird nicht frech oder unverschämt, sondern Mose sagt, dann führe uns nicht hinauf. Er formuliert eine Bitte und sagt, wenn du nicht mitgehst, dann schick mich bitte nicht auf diese Reise. Mose weiß, worauf es ankommt. Wichtiger als Bewahrung, Sorglosigkeit und wichtiger als Abwesenheit von Problemen ist die Anwesenheit Gottes. Für ihn ist es nicht nur ein Job, den er erledigt. Nein, er möchte, dass Gott mit seiner Gegenwart in dieser Aufgabe mit ihm ist. Und ich habe zu meiner Einsegnung eine Karte bekommen. Und auf dieser Karte stand drauf, es ist nicht wichtig, dass du den Weg kennst, aber es ist wichtig, dass du dem Hirten vertraust. Es ist nicht wichtig, dass du den Weg kennst, es ist wichtig, dass du dem Hirten vertraust. Und woran ist zu erkennen, dass das Volk und Mose Gnade bei Gott gefunden haben? Es ist daran zu erkennen, dass Gott mit ihnen geht. Und zum Abschluss sagt Gott zu Mose, ich komme mit und ich kenne dich mit Namen. Es ist tröstend, es gibt Frieden. Und damals beim brennenden Dornbusch hat Mose wahrscheinlich niemals geahnt, dass das größte Problem für ihn nicht seine fehlende Zunge, die Zunge hat er, aber seine fehlende Sprache gewesen ist. Er hat sich so Sorgen gemacht, ich kann nicht so gut reden. Hätte er es damals wahrscheinlich nicht vermutet, dass das größte Problem seine fehlende Sprache ist, sondern das größte Problem war einfach das störrische Volk. Mit einer großen Wucht kamen die Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte dieses Volkes auf ihn zu. Und ich habe mir so gedacht, wenn Mose eine Playlist hätte in der Wüste mit 3 Titeln oder Songs, die würden wahrscheinlich Meckern, Motzen, Murren heißen. Das ist das, was er sich in der Wüste anhören durfte. Er wurde als Sündenbock dargestellt von seinem eigenen Volk. Aber wichtiger als das Beseitigen dieser Probleme oder die Vergeltung war, Gott, geh mit mir. Vielleicht stehst du auch manchmal vor einem Berg voll Sorgen und Probleme. Vielleicht stehst du vor Herausforderungen. Vielleicht stehst du aber auch vor Anschuldigungen und bist Konflikten ausgesetzt. Vielleicht in deiner eigenen Familie, vielleicht sogar in deiner eigenen Ehe. Vielleicht in der Schule, auf der Arbeit, vielleicht aber auch hier in der Gemeinde. Vielleicht stehst du aber an einem Dienst, der dich massiv herausfordert. Vielleicht hast du mit Menschen zu tun, wo du denkst, ja, wenn wir jetzt über das Volk Israel reden, die ähneln sich schon. Versuchst du, da einfach schnell durchzukommen, wenn du überfordert bist? Versuchst du einfach, deinen Job zu erledigen? Versuchst du einfach nur, das Problem zu beseitigen? Oder ist dein erstes Gebet und dein Hauptanliegen, Gott, geh diesen Weg mit mir? Ich wünsche euch und ich wünsche auch Albert, dir und auch Henry, dass ihr oder dass für euch das Wichtigste auch heute ist, dass Gott mit euch geht. Ich wünsche euch, dass ihr auch sagt, Gott, ohne dich gehe ich diesen Weg nicht. Wir lesen weiter aus diesem Gespräch, ich lese Vers 17 einfach nochmal mit. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Mose beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und nachdem Gott Mose zugesagt hat, dass er mitgeht, geht Mose einen Schritt weiter. Ihm reicht das nicht nur aus, dass Gott sagt, ich gehe mit, sondern Mose sagt zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Diese Aussage, die Mose hier tätigt, drückt seine Sehnsucht aus. Drückt aus, was er sich wünscht. Was er sich persönlich von Gott wünscht. Diese Aussage drückt aus, wonach sein Verlangen ist. Und jeder, der hier sitzt, jeder von euch hat Sehnsüchte. Wir haben vielleicht Sehnsucht nach einem lieben Menschen, der uns versteht. Sehnsucht vielleicht nach finanzieller Absicherung, dass wir wissen, für jetzt und für die Rente ist gesorgt. Vielleicht haben wir aber auch Sehnsucht nach Macht, dass die Leute auf uns hören, dass sie tun, was wir ihnen sagen. Vielleicht habe ich Sehnsucht nach Erfolg, Sehnsucht vielleicht nach Schönheit oder nach Unabhängigkeit. Mose spricht an dieser Stelle auch über seine Sehnsucht. Und dieser Ausdruck seiner Sehnsucht zieht das Gespräch mit Gott auf eine nochmal persönlichere Ebene. Bei all dem Schweren, was Mose aushalten musste, bei all dem Schweren, bei all den Problemen, die er erlebt hatte, geht er hin und sagt zu Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Der Blick auf die Herrlichkeit Gottes lässt alle Angst und alle Sehnsucht verblassen. Martin Luther King, ihr kennt ihn vielleicht, oder viele von euch, I have a dream. Er wurde am 4. April 1968 erschossen. Einen Tag vorher hat er noch eine Rede gehalten. Und er hat zum Abschluss dieser Rede gesagt, es stehen schwere Tage vor mir. Ich würde gerne lange leben, aber das ist jetzt völlig egal. Ich will alleine Gottes Willen tun. Ich fürchte mich vor nichts mehr, denn meine Augen haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das waren die letzten Worte seiner letzten Rede. Ein paar Stunden später war er tot. Dieser Mann hatte keine Angst mehr. All die Probleme, all der Kampf, den er hatte für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß, all das, wofür er gekämpft hatte, all die Menschen, die sich ihm bedrohlich in den Weg gestellt haben, all die Probleme, die sich aufgetürmt hatten, er sagt, davor habe ich keine Angst. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen und diese in unser Leben hineinlassen, dann kommen alle menschlichen Sehnsüchte und Ängste an ihr Ende. Gott ist so gnädig, er lässt es zu, dass Mose die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Nachdem Gott das Volk Israel gerichtet hat und 3000 Männer gestorben sind, möchte Gott Mose jetzt seine Güte zeigen. Es gibt eine Einschränkung. Er sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und in 1. Timotheus 6, 16, da steht, dass Gott in einem unzulänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Wir können Gott in seiner vollständigen Herrlichkeit gar nicht sehen. Aber Mose darf Gott hinterher schauen. Gott ist keine Person, sodass Mose den Rücken von Gott gesehen hat, sondern Gottes Geist, das sagt dann Johannes 4, 24 zu der samaritischen Frau am Brunnen. Und deswegen verstehe ich so, dass Mose nicht die ganze Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen darf, sondern Mose darf quasi einen Abglanz, einen Schatten dieser Herrlichkeit sehen. Würde er die vollständige Herrlichkeit Gottes sehen, es würde ihn umbringen. Mose hat diesen einen Wunsch, nach dem Blick auf die Herrlichkeit Gottes, in seiner Herausforderung, die er in seiner Aufgabe hatte. Und ich finde es mega, dass wir heute auch diesen Wunsch äußern können. Du, wenn du heute hier sitzt oder wenn du heute zuhörst, kannst du sagen, ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen. Aber wie können wir das tun? Hebräer 1, 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er hat ihn eingesetzt zum Erben von allem, Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser, also sein Sohn, Jesus Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus Christus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Luther schreibt, Jesus Christus ist der Abglanz Gottes. Wenn wir auf Jesus sehen, wenn du auf Jesus schaust, wenn du darauf schaust, was Jesus für dich dort am Kreuz auf Golgatha getan hat, dann siehst du die Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt selbst zu Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, Johannes 14, 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich finde es wahnsinnig, auch unbeschreiblich, dass ich heute die Chance habe, die Herrlichkeit Gottes zu sehen in Jesus Christus. Hamilton Smith schrieb einmal, in sich hineinzuschauen macht depressiv. Um sich herumzuschauen macht verwirrt. Aber nach oben zu schauen bedeutet, niemanden zu sehen als Jesus allein. In sich hineinzuschauen macht depressiv. Manchmal ist das so. In der Bibel lesen wir, was alles aus unserem Herzen kommen kann, und das kann einen schon wirklich herunterziehen. Und wenn man dann noch um sich herumschaut und sieht, welche Probleme, Nöte und Sorgen es gibt, dann macht es vielleicht verwirrt. Aber wenn wir nach oben schauen, wenn wir diesen Wunsch haben, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, dann werden wir Jesus sehen. Ausdauer in unserem täglichen Kampf. Ermutigung für unsere Seele und Kraft für unsere Aufgabe bekommen wir dann, wenn wir auf Jesus sehen. Und das steht in Hebräer 12, 1 bis 3. Mose wusste das, obwohl er viel, viel früher gelebt hat, bevor der Hebräerbrief geschrieben wurde. Und manchmal sieht man um sich herum wirklich nur Schwierigkeiten. Manchmal sieht man so viele Probleme, dass es einen fertig macht. Vielleicht kennst du das, ich kenne das. Du hörst von so vielen Problemen, du hörst von so viel Not, du hast so viele Gespräche, die einfach nur herausfordernd und schwer sind, und du hast das Gefühl, es gibt nur Schweres. Manchmal siehst du dich selber scheitern an deiner Aufgabe. Manchmal bist du überfordert und manchmal fehlt dir irgendwie der klare Blick für das, was du tun möchtest. Manchmal hast du das Gefühl, du selbst reichst nicht aus, um diese Aufgabe zu erledigen. Dann schau auf die Herrlichkeit Gottes. Geh zu Gott, geh ins Gebet und ruf aus, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Blick auf die Herrlichkeit Gottes wird dir Kraft geben, wird dir Mut geben, wird dir Hoffnung geben. Ich wünsche euch, Henry und Albert, dass ihr diese Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes habt, in der persönlichen Beziehung zu ihm. Dass der Blick auf Jesus euch mit der erforderlichen Kraft für den Dienst ausstattet. Der Kraft, die ihr brauchen werdet. Und nachdem Gott das zu Mose gesagt hat, gibt Gott Mose einen Auftrag und sagt, hey, wie war das nochmal am Berg? Wo sind meine Gesetzestafeln? Kannst du bitte zwei neue Gesetzestafeln hauen, zwei steinerne Tafeln mitnehmen, die du zerbrochen hast? Kommst du bitte wieder mit auf den Berg, weil das Gespräch bis hierhin hat diesem Zelt der Begegnung stattgefunden. Kommst du bitte mit auf den Berg, aber diesmal darf keiner mit dir kommen. Komm bitte allein. Und dann lesen wir in 2. Mose 34, die Verse 4 bis 9. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte. Und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Und da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und sprach: O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns als dein Eigentum. Hier lässt Gott seine Herrlichkeit an Mose vorbeiziehen. Und wisst ihr, was Gottes Herrlichkeit ist? Gottes Herrlichkeit ist der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Nicht nur Mose bekommt die Herrlichkeit Gottes zu sehen, nein, auch du kannst deinen Blick auf die Herrlichkeit Gottes werfen. Es ist für uns niedergeschrieben. Hier steht, wie Gott ist. Gott lässt Mose hier seine Stärke, seine Barmherzigkeit und seine Gnade sehen. Er lässt ihm seine Treue, seine Vergebungsbereitschaft, aber auch seine Gerechtigkeit sehen. Und wenn ich das hier vergleiche mit dem toten Götzen, der nachher da gelandet ist, worüber man nicht mehr spricht, und darüber, wie Gott ist, dann ist es echt komisch, dass das Volk diesen toten Götzen angebetet hat. Und die Herrlichkeit Gottes oder diesen Abglanz der Herrlichkeit Gottes zu sehen, führt bei Mose dazu, dass er sich niederwirft und Gott anbetet. Und was sagt Mose in seiner Anbetung? Was ist Anbetung? Wir lesen es hier. Mose betet Gott an, indem er sagt: Gott, wir laden dich ein in unsere Mitte. Komm in unsere Mitte, obwohl ich ganz genau weiß, dass wir deine Gegenwart nicht verdient haben. Er sagt, wir sind ein halsstarriges Volk. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr zu euren Kindern was sagt und das Kind möchte nicht hören und sagt nein, und guckt dann weg und dann ist er als ob so eingefroren. Vielleicht kennt ihr es auch von eurem Ehepartner, dass die manchmal halsstarrig sind. Also halsstarrig heißt, ne, Mose weiß, dass das Volk halsstarrig ist. Aber er bittet trotzdem, Gott, komm in unsere Mitte. Gott einzuladen in unsere Mitte ist Anbetung. Mose betet Gott an, indem er sagt, ich erkenne, dass ich Vergebung notwendig habe. Gott anzubeten heißt, Gott, ich brauche deine Vergebung, ich bin abhängig von dir. Gott anzubeten heißt, zu sagen, Gott, ich gehöre dir. Ich bin dein Eigentum. Mach mit mir, was du willst. Hier stehe ich, da steht Gott. Und ich erkenne an, wie gering ich bin und wie groß Gott ist. Auf die Herrlichkeit Gottes zu blicken, versuchen oder anzuschauen, zu begreifen, wie er ist, ihm hinterherzuschauen, auf Jesus zu blicken, das führt eigentlich immer in Anbetung. Und nicht an Anbetung, wo ich vielleicht leere Worthülsen formuliere, nicht in Anbetung, wo ich einen bloßen Gefühlsausbruch habe, nicht in Anbetung, wo ich einfach einer mechanischen Religiosität nachgehe, sondern es führt dazu, dass ich mit Jesus gehen möchte. Es führt dazu, dass ich meine Schuld erkenne und seine Gnade annehme. Es führt dazu, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Ich habe heute eine Frage an dich. Was bewirkt es in dir, wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst? Was bewirkt es in dir, wenn du dort zum Kreuz blickst, auf Jesus Christus und darüber nachdenkst, was er für dich getan hat? Was bewirkt es in dir, wenn du seine Stärke, Barmherzigkeit und Gnade siehst? Wenn du seine Treue, Vergebungsbereitschaft und Gerechtigkeit siehst? Führt dich der Blick auf Gott in die Anbetung oder Hingabe? Oder lässt dich der Blick auf Gott kalt? Mose hatte eine extrem herausfordernde Aufgabe. Aber er versuchte gar nicht erst, diese alleine zu bewältigen. Mose ging hin und redete mit Gott. Er sagte zu Gott: Gott, ich brauche dich. Er sagte zu Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sagte am Ende des Gesprächs zu Gott: Ich bete dich an. Mose kannte und erkannte seine Abhängigkeit von Gott. Die Probleme, die Herausforderungen, die Halsstarrigkeit des Volkes trieben ihn in die Arme Gottes, trieben ihn in die Gegenwart Gottes. Er lief von seiner Aufgabe nicht weg, sondern er lief zu Gott hin und erkannte, dass er in seiner Aufgabe abhängig von Gott ist. Henry und Albert, ich wünsche euch, dass ihr euren Blick auch auf Jesus richtet. Ich wünsche euch, dass die Herrlichkeit Gottes euch in Anbetung führt. Ich wünsche euch, dass die Herrlichkeit Gottes euch in die Hingabe führt und dass die Herrlichkeit Gottes euch nicht nur die Hingabe führt, sondern dass die Herrlichkeit Gottes das Motiv eurer Hingabe ist. Wenn die Herrlichkeit Gottes das Motiv meiner Aufgabe ist, dann kann ich Jesus aus reinem Herzen dienen, aufrichtig. Und wisst ihr was? Ihr werdet an Grenzen stoßen in eurem Dienst. Jeder, der von uns, der in den Dienst für Gott steht, wird an Grenzen stoßen. Das kann ich nur bestätigen. Meine Grenzen habe ich sehr schnell gesehen. Aber wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann erkennen wir, dass wir abhängig sind von Gott. Wenn wir erkennen, dass wir es nicht tun können, dann erkennen wir, dass Gott es tun kann. Auch ihr werdet erkennen, dass ihr abhängig von Gott seid, dass ihr ihn braucht. Und ich wünsche euch, dass ihr so eine Beziehung zu Gott habt wie Mose. Das wünsche ich nicht nur Albert und Henry, sondern das wünsche ich euch allen. Dass ihr diese innige Beziehung zum Heiland habt, zu unserem Herrn und Heiland, zu unserem Retter Jesus Christus, der ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist, so wie Mose die Beziehung zu Gott hatte. Und ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, dass wir Henry und Albert heute in ihre Aufgaben einsetzen. Dass sie heute diese Aufgabe von uns als Ortsgemeinde übertragen bekommen. Deswegen möchte ich einfach noch ein paar Sätze an die Gemeinde richten. Mose hat wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht, obwohl Mose schon nahe an der Perfektion war. Henry und Albert werden Fehler machen. Als Willi damals eingesegnet wurde, wurde die Gemeinde gebeten, Willi zu erlauben, Fehler zu machen. Bei meiner Einsegnung war es genau dasselbe. Ihr wurdet darum gebeten, mir zu erlauben, Fehler zu machen. Und wenn ich keine Fehler machen dürfte, würde ich heute nicht hier stehen. Aber dieselbe Bitte habe ich auch an euch, dass ihr Henry und Albert erlaubt, Fehler zu machen. Sie werden nicht alles richtig machen. Aber anstatt sie zu kritisieren, vielleicht anstatt sie mit ihren Fehlern fertig zu machen, anstatt die Playlist Murren, Motzen, Meckern aufzulegen, bitte ich euch, dass ihr für sie betet, dass ihr sie in euer tägliches Gebet mitnehmt. Ladet sie zu Besuch ein, ermutigt sie in ihrer Aufgabe, in ihrem Dienst. Erkennt ihren Dienst an, den sie hier in der Gemeinde tun, und tragt sie in Liebe, denn sie dienen euch als Knechte Gottes. Ich würde zum Abschluss der Predigt noch einmal aufstehen und beten. Lasst uns aufstehen, danach könnt ihr euch setzen und wir hören ein Lied.